Stichworte, die auch noch in der Überschrift auftauchen, Zivilcourage und Demokratie, und an denen wollte ich mich am Anfang so ein bisschen festhalten. Zu meiner Person, ich bin Jurist, war EU-Beamter, habe da Whistleblowing gemacht, bin mittlerweile frühpensioniert und habe dann diesen Verein mitgegründet. Also zunächst einmal werde ich auf die drei Begriffe Whistleblowing, Zivilcourage und Demokratie so ein bisschen eingehen, gucken, wo Überschneidungen, wo Unterschiede sind. Wenn wir weiterkommen, gibt es noch mehr Fallbeispiele, Systematisierung, Nutzen, Moral, Hindernisse, rechtliche Situation und unsere Vorstellungen für effektiven Whistleblower-Schutz. Aber wir werden sicherlich nicht zu allem kommen. Und mir liegt auch sehr daran, irgendwo eine Diskussion zustande zu kriegen. Also ich mache einfach nach dem ersten Kapitel mal einen Break. Und wenn dann Fragen sind, können wir da auch munter schon mal diskutieren. Zunächst aber zum Begriff Whistleblowing. Kommt aus dem Englischen, to blow the whistle, die Trillerpfeife blasen. Herkunft ist ein bisschen unklar. Man sagt zum Teil, es hätte damit zu tun, dass die Bobbys damals nicht bewaffnet waren, sondern nur eine Trillerpfeife hatten, mit der sie dann Hilfe herbeirufen konnten. Teilweise natürlich auch der Whistleblower-Schiedsrichter auf dem Fußballplatz, der ja auch für die Einhaltung der Regeln sozusagen steht. Es ist aber mittlerweile ein eigenständiger Begriff geworden, der auch im juristischen und im ökonomischen Bereich in den USA und im angelsächsischen Raum insgesamt seine Geltung bekommen hat. Also Whistleblower ist jemand, der Whistleblowing macht, und Whistleblower sind Menschen, die illegales Handeln, Missstände oder Gefahren für Mensch und Umwelt nicht schweigend hinnehmen, sondern aufdecken. Sie tun dies intern innerhalb ihres Betriebs, ihrer Dienststelle oder Organisation oder auch extern gegenüber den zuständigen Behörden, Dritten oder auch der Presse. Und das Problem ist, dass sie sich damit selten beliebt machen und oft Ärger einhandeln. Also charakteristisch ist, dass es ein Organisationsverhältnis gibt, dass es also nicht jemand ist, der mit irgendwas gar nichts zu tun hat, wie erstmal ein Journalist, der von außen an eine Sache rankommt, sondern es geht hier um Insider letztlich. Typischer Fall sind Beschäftigte, also sowohl Leute, die ein reguläres Arbeitsverhältnis haben, als auch welche, die in Zeitarbeit oder als Leiharbeiter da sind, als auch Beamte oder Richter und Soldaten. Wichtig ist auch, dass Whistleblowing nicht nur das ist, was viele damit verknüpfen oder worauf es viele auch beschränken wollen, öffentliches Whistleblowing im Sinne, ich bringe etwas an die Öffentlichkeit, in die Medien, WikiLeaks oder sonstiges, sondern Whistleblowing fängt eigentlich intern an im Regelfall. Das zeigen also auch Untersuchungen, dass die Leute typischerweise ziemlich loyal zu ihren Organisationen sind und wollen, dass sich in der Organisation was verändert und auch das Vertrauen haben, erstmal jedenfalls das erreichen zu können. Dann kann man Whistleblowing so ein bisschen abgrenzen von denjenigen Fällen, in denen jemand nur seine eigenen Rechte wahrnimmt. Dafür hat er in einem Rechtsstaat normalerweise auch Mechanismen, die ihm das gewährleisten. Problematisch ist aber, dass sich nach der Rechtsprechung auch niemand zum Sachwalter des öffentlichen Interesse aufspielen darf, wie es dann so schön heißt. Das heißt also, die eigenen Interessen, die eigenen Rechte kann ich eventuell noch geltend machen, aber wenn das etwas im öffentlichen Interesse nur ist, kann ich das nicht, sodass das natürlich auch ein typischer Fall ist, wo Whistleblowing stattfindet. Und der Whistleblower macht also auf ein Risiko oder einen Missstand aufmerksam. Das heißt, es kann sein, dass schon was schiefgelaufen ist. Es kann sein, dass er nur befürchtet, dass etwas schiefläuft. Und typischerweise kann er oder sie, also ich bin nicht genderneutral jetzt, wenn ich er sage, meine ich auch sie, das nicht alleine abstellen, dann wird er es tun, sondern das Problem ist, dass er auf jemanden angewiesen ist, der ihm dabei zumindest mal hilft, das abzustellen, das Problem. Wichtig ist auch, dass sich der Begriff nicht davon definiert, wie die Reaktion ist. Das heißt, der Akt des Whistleblowings, ich weise zum Beispiel meinem Vorgesetzten auf einen Missstand hin, ist als solcher von uns schon als Whistleblowing anzusehen. Und zwar unabhängig davon, ob der Vorgesetzte sagt, ja danke, prima, dass Sie mich darauf hingewiesen haben, jetzt können wir das endlich beheben, machen wir sofort und Sie kriegen auch noch eine Gehaltserhöhung. Oder ob er sagt, das ist Politik und damit hast du nichts zu tun, halt's Maul und mach deine Arbeit. Also das ist ja letztlich eine Reaktion von der anderen Seite, die erstmal das, was der Ausgangspunkt, der Sender der Information tut, nicht beeinflusst. Dann denke ich mal, dass vielen von euch WikiLeaks was sagen wird. Wem sagt das nichts? Dann erkläre ich es noch kurz. Ja, gut. Also, aber WikiLeaks und Whistleblowing ist halt nicht so ganz das Gleiche. Denn Zwar ist bei Whistleblowing ist per Definition ein Insider derjenige, der die Information preisgibt. Bei WikiLeaks kann es auch jemand sein, der von außen kommt, der halt nur zufällig an die rangeraten ist. Der Hauptunterschied ist, denke ich, der, dass Whistleblowing auf allen Ebenen stattfinden kann. Also intern gegenüber Behörden oder extern und letztlich auch gegenüber den Medien. Typischerweise ist das so ein Phasenprozess, der irgendwo eskalierend auch stattfindet. Das heißt, ich versuche es zunächst intern. Wenn es intern nicht klappt, dann gehe ich auf die, also vielleicht bei meinem unmittelbaren Vorgesetzten, wenn es da nicht klappt, gehe ich eine Ebene höher zu dessen Chef, dann vielleicht an die Geschäftsleitung, wenn die nicht spurt, dann an die Behörde und merkt, dass die auch nichts machen wollen. Und irgendwann bin ich dann so weit und gehe dann doch an die Medien, während WikiLeaks ja letztlich immer auf Öffentlichkeit setzt. Das heißt, es ist letztlich immer nur die Form externes Whistleblowings, was gegenüber der Organisation dann auch im Prinzip den maximalen Angriff, die maximale Eskalation darstellt. Und problematisch ist es halt auch insoweit, dass typischerweise die Betroffenen eigentlich das gar nicht wollen am Anfang, sondern und vielleicht auch das Problem gar nicht sehen, das muss man nämlich auch noch sehen, dass jemand typischerweise den Missstand nicht als Ganzes sieht, sondern immer nur den kleinen Ausschnitt, mit dem er halt an seinem Arbeitsplatz konfrontiert ist und da vielleicht dann anfängt nachzuforschen. Und das ist halt schwierig dann zu sagen, ja, dann sammel erstmal fleißig und warte ab und sieh zu, dass du Dokumente, da sind wir nämlich schon beim nächsten Punkt, WikiLeaks funktioniert nur mit Dokumenten, dass du Dokumente in die Hände kriegst, die du dann WikiLeaks zuspielen kannst. Das heißt, WikiLeaks, selbst wenn es funktioniert und offen bleiben wird, was ja auch noch immer so eine Frage ist, kann nicht die Lösung für sämtliche Whistleblowing-Fälle sein. Außerdem funktioniert WikiLeaks letztlich auf Anonymität und versucht den Schutz des Whistleblowers, genauso wie die Presse mit Informantenschutz, nur durch Anonymität sicherzustellen. Das heißt, es gibt eigentlich zwei Mechanismen, durch den Schutz gewährleistet werden kann. Einmal durch Anonymität und das zweite durch öffentlichen Druck. Auf beides setzt WikiLeaks für die Veränderung mehr auf öffentlichen Druck. Also indem es bekannt wird, ist der Übeltäter gezwungen, darauf zu reagieren, es abzustellen, zu ändern. Und der Betroffene wird halt durch Anonymität gesichert. Das funktioniert aber keineswegs immer. Also es gibt ganz, ganz viele Fälle, gerade kleine Fälle, bei denen es im Prinzip nur eine Handvoll Leuten ist, die diese Information hat in einem Unternehmen oder in einer Behörde. Und da ist relativ schnell klar, dass wenn das Dokument nach außen gelangt, wenn es denn überhaupt in Form eines Dokuments verkörpert ist oder sich verkörpern lässt, wo es herkommt. Das heißt, der Schutz der Anonymität betrifft bei WikiLeaks hauptsächlich erstmal den Übertragungsweg. Also wie kommt die Nachricht von dem Sender zum Empfänger? Das kann ich irgendwo anonymisieren und das ist eine technische Frage, die ich bewerkstelligen kann. Aber das heißt nicht, dass die Nachricht selbst, also der Inhalt der Nachricht, nicht zugleich den Sender verrät. Und das Zweite ist halt diese Veränderung durch öffentlichen Druck. Grundsätzlich, deswegen habe ich bei dem anderen ein bisschen merkwürdig geschrieben, Veränderung erbitten, einfordern, Druck machen. Kann ja eine Veränderung auch durch bessere Einsicht desjenigen erfolgen, von dem ich die Veränderung einfordere. Sie kann erfolgen, weil er in seiner Organisation auch nicht genügend Deckung hat, weil die Hierarchieebene darüber zum Beispiel den Missstand genauso als solchen sieht und ihn abgestellt haben will, weil er Druck macht. Sie kann erfolgen, weil sich öffentliche Stellen einschalten oder ich öffentliche Stellen einschalte, die den entsprechenden Druck machen. WikiLeaks basiert letztlich immer darauf, es kommt in die Medien, es gelangt zu einer gewissen Öffentlichkeit, Aufmerksamkeit und diese Aufmerksamkeit setzt denjenigen, der es macht, unter Druck. Und da müssen halt ganz, ganz viele Voraussetzungen für gegeben sein, damit das so funktioniert. Das heißt also, je kleiner, je lokaler ein Problem ist, desto weniger Chance hat man, dass dieser Mechanismus funktioniert. Pro und Contra von WikiLeaks werde ich auch oft gefragt, habe das mal versucht, so ein bisschen zusammenzustellen. Ich denke, die Grundidee ist völlig zutreffend und richtig. Sunlight is the best disinfectant. Das heißt also, Transparenz hilft und ist letztlich das wirksamste Mittel, um Missstände abzustellen. WikiLeaks hat auch sich schon um einiges verdient gemacht, viel Aufmerksamkeit erregt und zeigt letztlich vor allen Dingen, wenn man es weiterdenkt, meines Erachtens, dass das Grundproblem ist, entweder wir werden irgendwann mal dahin kommen, dass Geheimnisse nicht mehr möglich sind, weil sie jeder irgendwo ins Internet stellen kann, oder es wird eine totale Zensur geben, die das verhindern wird. Das sind so die beiden Antipoden, die ich sehe. Und wenn ich mich für die beiden entscheiden muss, dann eher für das Erste. Aber vielleicht gäbe es ja auch noch irgendwo was dazwischen. Also Datenschutz wäre ja in dem ersten Bereich auch irgendwo nicht mehr möglich. Contra bei WikiLeaks sehe ich so ein bisschen, dass es ein Drängen in Anonymität und Eskalation gibt, was eigentlich das falsche Signal ist. Meines Erachtens nach ist das Problem mit Whistleblowing hauptsächlich auch ein kulturelles. Das heißt einfach die Akzeptanz des Verrats und des Verräters. Und das, was wir in der Schule schon als Petzen lernen, das, was nachher mit Begriffen wie Denunziant und Nestbeschmutzer verunglimpft wird, die ja bei uns allen drin sind. Und das einfach mal zu hinterfragen, ja, inwieweit ist Petzen schlecht und wo fängt es an, wichtig zu werden? Also in der Schule zum Beispiel Mobbing und Erpressung unter Schülern. Ich denke, dass man da auch irgendwo Grenzlinien ziehen muss und dass es auf der anderen Seite natürlich gegen sowas wie Gruppendynamik und Solidarität innerhalb einer Gruppe steht. Und dass das eigentlich ein Grundproblem ist. Und dass, wenn man das Ganze in die Anonymität abdrängt, das heißt letztlich über die Menschen, die diese Informationen und warum sie die Informationen preisgehen, überhaupt nicht gesprochen wird, sondern nur noch über den Skandal und eine Skandalisierung erfolgt, dann ist das vielleicht der falsche Weg. Denn eigentlich bräuchten wir viele kleine Helden, von denen bekannt ist, dass sie Dinge offen ansprechen und die dann auch eine Vorbildfunktion wiederum für andere haben können. Zu dem Gesetz in der Öffentlichkeitstauglichkeit habe ich eben schon was gesagt. Der andere Punkt noch, verlangt Accountability, aber entzieht sich selbst. Also Accountability im Englischen heißt ja nicht nur Verantwortung, sondern Rechenschaftspflichtigkeit, Rechenschaft abzulegen. Also WikiLeaks ist ja eigentlich dazu da, von anderen einzufordern, dass sie Rechenschaft ablegen anhand eines Dokumentes, sich dazu bekennen, erklären, transparent machen, warum das passiert. Aber letztlich funktioniert WikiLeaks auf derselben Basis wie die Finanzinstitutionen auf der Cayman Islands, nämlich auf Unangreifbarkeit. Und sie müssen auf dieser Basis bauen, weil sie ansonsten schon lange nicht mehr da wären. Und das verträgt sich natürlich mit Accountability selbst gegenüber, und das wird ja mittlerweile auch kritisiert, nicht, aber sie haben wahrscheinlich auch kaum eine andere Chance. Und die letzte Frage noch ist natürlich, wo ist die Grenze? Also wir finden es vielleicht auch alle gut, wenn die Mitgliedslisten von der NPD veröffentlicht werden, aber tun wir das auch noch, wenn irgendwelche Antifa-Listen mitsamt Adressen veröffentlicht werden und die dann dazu führen, dass die abgeklatscht werden. Also und letztlich kann man da auch keine rein formalen Kriterien meines Erachtens nach definieren, sondern es ist wirklich auch eine moralische Frage, was will ich veröffentlichen, was will ich nicht veröffentlichen, und in dem Moment, wo diese moralische Frage nicht mehr rein technisch beantwortet wird, also im Sinne von alles ja, gibt es natürlich auch das Problem, wer kontrolliert die Kontrolleure. Dazu noch, gibt es dazu schon Fragen oder sollen wir da schon mal einen Break machen, diskutieren?
Das ist natürlich auch ein Grund, mit dem WikiLeaks dann argumentiert, und ein Grund, den ich sehr wichtig finde. Einfach alles zu veröffentlichen auch.
Ja, sehe ich genauso. Nur das Problem ist halt, indem sie alles veröffentlichen, lösen sie letztlich auch Datenschutz und Privatsphäre auf, in letzter Konsequenz. Und das ist halt auch, ich sage ja nicht, dass das gut oder schlecht ist, ich sage, es ist einfach ein Problem an der Stelle.
Ja, da gibt es ja diesen Grundsatz mit diesem öffentliche Daten nützen und private Daten schützen. Also, dass man da zwischen privatem und öffentlichen, vor allem beim WikiLeaks, auch erstmal trennt.
Den hat WikiLeaks, soweit ich das sehe, aber nicht so ganz. Und die Frage ist ja...
Sollten Sie das vielleicht?
Ja, die sagen auch irgendwas von öffentlichem Interesse. Also, wenn man so die Interviews liest und mit ihnen spricht, ja, es sind Sachen von öffentlichem Interesse, aber was genau ein öffentliches Interesse ist, wo die Definition anfängt, wo es aufhört, ist es, das ist letztlich immer ein Graubereich.
Äh, Bei dem Punkt so internes Whistleblowing, also wenn ich jetzt so die Eskalationsleiter hochgehe, wir haben ja vorher gesagt, Anonymität schützt dann die Leute, wenn man das anders macht, so wie WikiLeaks. Wenn ich natürlich jetzt anfange, intern als Querulant mal erstmal die Sache zu benennen und dann scheitere, komme ich natürlich auch ganz schnell in dieses Problem rein, dass ich es vielleicht benannt habe, dass man auch weiß, wer dann da rumquingelt. Und dann habe ich irgendwann auch gar nicht mehr die Chance, das sozusagen anonym noch irgendwo nach außen zu geben, weil dann auch klar ist, dass ich es dann war, der dann sozusagen da, also das ist so ein bisschen der andere Punkt dann dabei. Wobei ich es trotzdem sinnvoll finde, erstmal zu versuchen, es intern zu lösen, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, das sehe ich halt genauso, dass es im Prinzip sinnvoll ist, auch von einer gut organisierten Organisation ja im Prinzip sinnvoll ist, auf die eigenen Leute zuzugehen und zu sagen, hier, sprecht uns an, wir wollen es lösen. Und dass da aber halt ein Widerspruch besteht, dass man nicht glauben kann, mit WikiLeaks wären alle Whistleblower-Probleme gelöst. Das wollte ich eigentlich
deutlich. Ja, wobei das Problem ja schon dadurch auch etwas entschärft wird, dass wenn man mit offenen Augen durch seine zu whistleblowende Umgebung geht, dann auch ein Gespür dafür bekommt, ob es überhaupt sinnvoll ist, da jetzt zunächst mal ist, intern zu versuchen oder ob die Erfahrung lehrt, dass das von vornherein schlechte Erfolgsaussichten hat und man sich dann tatsächlich im Schutz der Anonymität auf andere Art und Weise darum bemüht, was dran zu ändern.
Genau, das sagen wir ja in unseren Tipps auf unserer Webseite zum Beispiel auch, dass man sich einfach mal anguckt, wie ist die Praxis. Das Problem ist aber halt auch, dass sehr, sehr viele oder fast alle Unternehmen und öffentlichen Institutionen ja nach außen immer verkünden und auch intern gern verkünden, ja, wir sind eine ethisch ordnungsgemäß handelnde Organisation, wir nehmen uns den Problemen an, wir bekämpfen Korruption und. Und dass der Widerspruch ja auch gerade dadurch entsteht, dass die Leute diese Botschaften irgendwo auch glauben und glauben wollen, weil sie sich ja mit der Organisation, in der sie tätig sind, auch irgendwo identifizieren wollen. Und dass dadurch der Widerspruch entsteht und dass du vielleicht noch einschätzen kannst, wie sieht es mit deinem Vorgesetzten aus, ist das derjenige, den du ansprechen willst, aber dass zwei, drei Ebenen drüber in der Organisation für dich natürlich schon viel, viel schwerer zu erkennen ist, ist das ja, Propaganda auf dem Papier oder ist es ernst gemeint? Das ist ja im CSR, also Corporate Social Responsibility Bereich, ist das ja auch so ein Thema, was ist ernst gemeint, was steht nur auf dem Papier? Noch mehr Fragen? Sonst mache ich einfach mal weiter. Nächster Begriff, Zivilcourage. Also bürgerlicher Mut. Ursprünglich das Auftreten von Bürgern gegenüber nicht zivilen Autoritäten. Heute das Auftreten, mit dem der Einzelne ohne Rücksicht auf sich selbst seine persönlichen Werte oder die Werte der Allgemeinheit vertritt. Das ist so eine Definition, die habe ich, glaube ich, aus Wikipedia. Es gibt noch andere Informationsquellen als WikiLeaks, ja. Und so ein bisschen die Schlussfolgerung, also Zivilcourage ist sichtbarer Widerstand aus Überzeugung und Maxime. Problematisch daran finde ich dieses ohne Rücksicht auf sich selbst. Also da wird ja im Prinzip so eine Art Märtyrertum verlangt. Also jemand, der Zivilcourage zeigen will, muss Märtyrer sein. Und für mich wäre es halt wichtiger, eine Gesellschaft so zu organisieren, dass er eben nicht Märtyrer sein muss, um Zivilcourage zu zeigen. Weil im Moment wird Zivilcourage halt vor allen Dingen in diesen Sonntagsreden immer wieder verwandt. Heute ist ja kein Sonntag, heute ist ja Montag. Aber letztlich die Konsequenzen, die daraus zu ziehen sind. Es wird vom Einzelnen gefordert, aber man bietet ihm nichts dafür, dass er es tut. Das mag in Situationen, die nicht planbar sind, und auf die geht es ja oft, also so Gewalt im Alltagsleben, in der U-Bahn oder sonst wo, mag das noch angehen, aber hier geht es im Bereich Whistleblowing geht es ja um Strukturen und systematische Situationen, wo ich denke, es ist nicht gut, von dem Einzelnen zu fordern, dass er sich quasi selbst aufopfert. Wenn man das erwartet, muss man sich nicht wundern, dass es so wenige tun. Also der Unterschied zwischen Whistleblowing und Zivilcourage vielleicht auch, dass bei Whistleblowing das bloße Äußern ausreicht, dass es letztlich kein Widerstandselement haben muss. Also ich tue es gerade, weil ich loyal mit meiner Organisation sein will, weil die in ihren Hochglanzbroschüren ja schreibt, wir verschmutzen die Umwelt nicht und ich dann halt sage, okay, hier macht ihr es aber doch, also bitte stell es ab. Um dann halt merken zu müssen, ja, aber es passiert halt, weil es ökonomisch sinnvoller ist, es zu tun. Oder die Personalschlüssel in einem Pflegeheim entsprechend klein sind, dass Leute zu Schaden kommen, weil es halt aus ökonomischen Zwängen oder aus Profitgier funktioniert. Aber das weiß ich unter Umständen gar nicht als kleines Rädchen im Getriebe. Da gibt es noch andere Punkte. Also dieser Widerstandspunkt, denke ich, ist ein ganz entscheidender. Andererseits kann man aber auch sagen, man kann Whistleblowing auch als Form von Zivilcourage begreifen, insbesondere dann, wenn es halt in weitere Phasen eintritt, wo dann auch der Whistleblower sagt, ich mache weiter. Also Whistleblowing findet statt, ich sehe eine Situation und fange an, mir Gedanken zu machen, könnte da irgendein Risiko, ein Missstandselement dabei sein. Und wenn das sich konkretisiert, ja, da ist irgendwas faul, dann stehe ich vor der Entscheidung, wie verhalte ich mich dazu. Und da gibt es eigentlich drei Möglichkeiten, im Englischen Neglect, Exit und Voice. Also ich kann das versuchen zu leugnen von mir selber, das irgendwie runterspielen und sagen, okay, leckt mich am Arsch, interessiert mich nicht, Neglect. Oder ich kann sagen, Exit, in so einer Organisation will ich nicht mehr angehören, ich gehe ganz aus dem Laden raus oder ich bewerbe mich zumindest in eine andere Abteilung, um der Situation zu entkommen. Oder dritte Möglichkeit, Voice, ich spreche dieses Problem an und das ist halt das, was wir als Whistleblowing auch bezeichnen. Ja, dritter Begriff oder Fragen zu dem Bereich Zivilcourage, Whistleblowing? Der für mich auch ein ganz entscheidender ist Demokratie, also Volksherrschaft und Herrschaft begriffen als die Chance für einen Befehl bestimmten Inhalts bei angebbaren Personen Gehorsam zu finden, nach Max Weber. Herrschaftsausübung, also auch Demokratie, setzt aber zunächst einmal Wissen um Sachverhalt und Handlungsalternativen voraus. Das heißt, da wo kein Wissen ist, kann auch keine Demokratie stattfinden. Und das, denke ich, ist in unserer Gesellschaft heute das Grundübel. Wir hatten eben, also ich war eben in einem Vortrag über Open Data, da ging es so ein bisschen schon in die Richtung, wobei das sind Daten, die verfügbar sind und die, wo es vielleicht auch darum geht, die einfach nur breiter zu streuen, bekannter zu machen. Hier geht es halt auch gerade um Bereiche, in denen die Daten oder die Informationen gar nicht erst verfügbar sind, sondern als privates Eigentum betrachtet werden, obwohl sie letztlich gesellschaftliche und politische Auswirkungen haben. Also man braucht ja nur an Finanzkrise zu denken. Was auch wichtig ist, Herrschaft wird ausgeübt letztlich nicht durch Individuen, sondern vor allen Dingen durch Organisationen, Institutionen, vor allen Dingen auch nicht durch das Volk direkt. Und Gehorsam wird beansprucht und erwartet. Und es geht letztlich vor allen Dingen darum auch, eine Beschränkung des Missbrauchsrisikos zu erreichen. Also Macht, Herrschaft, bedeutet auch immer die Möglichkeit zum Missbrauch. Und diese Missbrauchsmöglichkeiten sollen begrenzt werden. Da gibt es einmal die klassische Gewaltenteilung innerhalb eines Staates, also zwischen Legislative, Exekutive und Judikative und vielleicht auch noch sowas wie Medien, Presse als vierte Gewalt. Dann haben wir letztens erst in den Reden unserer Bundeskanzlerin gehört, dass es darum geht, das Primat von Recht und Politik über die private Wirtschaft zurückzugewinnen. Ich denke, das ist eine zutreffende Analyse, wenn da auch im Moment ich noch keine Möglichkeiten sehe oder nicht wirklich den Ansatz sehe, das machen zu wollen. Aber da ist halt auch noch eine Gewaltenteilung. Und das ist eigentlich auch relativ anerkannt, dass es da einen Kontrollmechanismus geben muss. There is no alternative. Also es gibt letztlich der Verzicht auf Politik, indem man sagt, es gibt keine Alternative, weil halt alles gerade durch wirtschaftliche, ökonomische Zwänge schon vorgestaltet ist und die Handlungsalternativen der Politik nicht mehr da sind. Sieht man im Großen, in dem Bereich sieht man aber auch im Kleinen bei Kommunen zum Beispiel, wo einfach gar kein Finanzspielraum mehr da ist. Meines Erachtens nach geht es aber noch um was Drittes, nämlich um eine dritte Form, ich habe das auch mal Gewaltenteilung genannt, nämlich die Begrenzung der Macht gleich welcher Institutionen, Organisationen gegenüber dem Einzelnen. Also hier geht es jetzt nicht mehr Organisationen gegen andere Organisationen, sondern es geht letztlich Organisationen als solche gegenüber dem Individuum. Um klarer zu machen, worauf ich hinaus will, beziehe ich mich auf zunächst mal Jörg Balke. Der hat untersucht die Inspektion der Konzentrationslager und den KZ-Terror. Das heißt, warum funktionierte das? Was waren das für Menschen, die diese KZ-Organisation verwaltet haben? Und er stellt aber eigentlich fest, dass es eben keine Bestien waren, sondern Menschen wie du und ich. Und das Ganze halt dadurch funktionierte, dass sie in Organisationen eingegliedert waren, die ihnen quasi das Denken an gewissen Stellen abgenommen oder verboten haben. Indem sie Wirklichkeiten auch geschaffen haben, in denen die Leute sich orientieren konnten dann. Und das sind letztlich Prozesse, also Produktion von Ordnungsmustern, Prozesse der institutionellen sowie sozialen Schließung, man sieht halt nur noch den inneren Bereich und das Äußere nicht mehr, Erzeugung von Kontexten, in denen nicht nach Prinzip von Moral und Reziprozität und Solidarität, sondern nach Partikularinteressen gehandelt wird und Verfolgung herrschaft stabilisierender Interessen, die in allen Organisationen und überall da, wo Gehorsam verlangt wird, und das zeichnet die Organisation letztlich aus, zur Geltung kommen und vorhanden sind. Besonders untersucht hat das der Stanley Milgram. Viele von euch werden vielleicht das Milgram-Experiment kennen. Da geht es um einen Versuch, der zwei Leute von der, oder jemanden von der Straße holt, aber eigentlich zwei, wovon der eine eingeweiht ist, der andere nicht, und denen sagt, wir machen jetzt ein Lernexperiment, und der Eingeweihte wird dann als derjenige, der lernen muss, und der andere als Lehrender rausgefischt. Dann gibt es noch einen Wissenschaftler, der das Ganze betreut. Und dann geht es halt darum, dass der Lernende Antworten geben muss, also in so Ketten von vier Worten jeweils das Falsche rausfinden muss. Und der andere muss ihn dann dafür bestrafen, wenn er das Falsche raussucht. Also nicht die richtige Lösung sagt. Und zwar mit Stromschlägen. Und das geht dann von, ich glaube, 15 Volt bis 450 Volt. Und die Reaktion des Lernenden wird dann halt immer gespielt. Er sieht ihn also nicht direkt, sondern hat nur eine Tonverbindung. Und irgendwann kommt dann halt gar nichts mehr. Und da kann man halt feststellen, dass 60% der Leute, und das ist in verschiedensten Settings über die ganze Welt immer wieder parallel gemacht worden, dieses Experiment, 60% der Leute sind halt bereit, bis zu 450 Volt zu gehen. Also immer wieder dem, ja, in Anführungszeichen, Befehl des Wissenschaftlers, der da steht und sagt, Sie müssen das Experiment zu Ende bringen, Sie haben sich dazu verpflichtet, das zu machen, jetzt machen Sie bitte weiter, dem bis zum Ende zu folgen. Und das in der Situation, wo es also im Prinzip überhaupt keinen Druck auf den Betroffenen gibt. Der ist einfach von der Straße geholt und soll sich an einem wissenschaftlichen Experiment beteiligen. Wenn man sich vergegenwärtigt, dass wir typischerweise in Organisationen eingebunden sind, die viel mehr Druck auf uns ausüben können, also insbesondere wirtschaftliche Abhängigkeit, dann kann man sich vergegenwärtigen, dass man in solchen Organisationen, oder lässt sich vermuten, dass in solchen Organisationen der Druck auf sowas wie Gewissen zu verzichten und Befehlen zu folgen, noch wesentlich höher ist. Und bemerkenswert an dem Experiment ist auch, dass es letztlich die Leute das nicht gerne gemacht haben. Also man sieht, gut, die ersten Stufen sind noch ziemlich unproblematisch, machen die meisten auch noch mit, aber sobald dann von der anderen Seite Schreie kommen und die Bitte hör auf und so, fangen die Leute an auch, man merkt, dass es in ihnen rumort. Also sie machen es nicht gerne, sondern sie würden gerne ausbrechen. Sie haben aber letztlich ganz wenige nur den Mut zu sagen, so Schluss, ich höre jetzt auf, ich stehe auf, ich gehe. Macht euren Scheiß allein. Und aus meiner Sicht ist es halt extrem wichtig, da einen Gegenpol zu schaffen. Also die Organisation funktioniert immer weiter, kannst du auch auf Banken übertragen, jetzt jeder ist gezwungen, im Prinzip seinen Schnitt zu machen, seinen Kram zu verkaufen, und zwar den, der Bank die meisten Provisionen bringt, und kann letztlich seinem Gewissen, das vielleicht dann doch an der einen oder anderen Stelle mal aufrumort und erkennt, dass das vielleicht nicht die beste Beratung für den Kunden ist, dann unter Umständen nicht folgen, weil das für ihn bedeuten würde, früher oder später seinen Job zu verlieren und da ja auch noch andere Dinge wie Familie und Sonstiges dranhängt. Und der Milgram sagt halt, es ist wichtig, dass es Organisationen gibt, weil sie uns halt helfen, effizient uns zu organisieren und Dinge zu erledigen, die wir alleine nicht erledigen könnten. Aber auf der anderen Seite gibt es halt auch das Problem, das ich gerade beschrieben habe, und er zeichnet das, which in the long run gives our species only a modest chance of survival.
Geht das? Ja. Dazu möchte ich was sagen, und zwar haben wir sowas damals in der Grundschule gemacht, Und das hat einen irren Eindruck auf mich hinterlassen. Es ging darum, malt alle mal ein wunderschönes Bild bitte. Und dann wurden die untereinander getauscht und dann sollte man mit einem schwarzen Edding einmal drüber krackeln, ja. Und ein Mädchen aus unserer Klasse damals hat das nicht gemacht und hat gesagt, wieso, sie hat sich doch Mühe gegeben, warum sollte ich das zerstören? Und alle anderen haben tatsächlich das Bild dann ja, schwarz übermalt. Und ich denke, vielleicht kann man da tatsächlich so dran gehen und sagen, wir gehen schon an die Grundschulen und bringen den Leuten bei, ihr müsst nicht zwangsläufig der Obrigkeit gehorchen, sondern habt auch ein Recht zu widersprechen, wenn euch das gegen den Strich geht.
Es gibt noch ein anderes Experiment, das auch so ein bisschen in die Richtung geht. Das ist von einem Herrn Esch. Da geht es um vier Striche, die an die Wand geworfen werden. Und da soll die Gruppe rausfinden oder jeder Einzelne in der Gruppe rausfinden, welcher der drei Striche auf der rechten Seite der Länge des Vergleichsstrichs auf der linken Seite entspricht. Wenn man das so macht, findet man raus, dass 98% der Leute halt den richtigen Vergleichsstrich finden, also sagen wir mal C. Jetzt gibt es aber die manipulierte Situation, in der dann die Gruppe eingeweiht ist, bis auf einen, der halt nicht weiß, was er sagen soll. Die anderen sagen jetzt auf einmal alle statt C, B. Und dann sind, ich glaube, 80% der Leute sagen dann halt auch B, also der Versuchsperson. Also das sind ganz anerkannte psychologische Prozesse, die auch reproduzierbar sind, immer wieder in Untersuchungen, über die wir uns eigentlich viel zu wenig bewusst werden, wie das funktioniert, wie gruppendynamische Prozesse funktionieren. Und deswegen sage ich ja auch, Whistleblowing ist letztlich ein kulturelles Problem.
Gibt es da eventuell auch Untersuchungen, ob es bestimmte determinierende Faktoren gibt, wo Leute weniger anfällig für so etwas sind? Also ob es sowas wie Faktoren gibt, die Whistleblowing oder überhaupt sich in solche Sachen nicht mit einzulassen? Gibt es da irgendwie Untersuchungen?
Es gibt da immer wieder Studien drüber, auch im Amerikanischen, was jetzt Whistleblower für Personalities haben. Und da findet man eigentlich, dass sie halt mehr moralorientiert sind, werteorientiert, dass das die Art von Leuten sind, die bei solchen Dingen anders ticken. Aber zum Beispiel zwischen Frauen und Männern finden sich keine signifikanten Unterschiede. Oder auch zwischen Altersgruppen im Prinzip alles ziemlich irrelevant. Also es sind wirklich, wenn dann diese moralischen Settings des Einzelnen, die einen Unterschied machen und die Vorhersage halt steuern können, zu sagen, okay, der wird wahrscheinlich nur in, 50% der Fällen dann mitmachen, um bei diesem Esch-Beispiel zu bleiben. Es gibt noch einen dritten psychologischen Effekt, das nennt sich Bystander Problem oder pluralistische Ignoranz. Hat auch ein bisschen was mit Whistleblowing zu tun. Wenn es, da gab es von Quarks and Cordes, also hier vom WDR, diese Technik-Wissenschaftssendung, die haben ein Experiment gemacht, haben sie einen Unfall am Straßenrand gestellt und da lagen also Leute blutüberströmt rum. Das sah man eigentlich von der Straße auch recht deutlich. Und dann konnte man halt nachweisen, dass wenn einer alleine vorbeifährt, die Wahrscheinlichkeit, dass der anhält, sehr hoch ist. Also fuhren halt Autos vorbei. Je mehr Autos aber hintereinander vorbeifuhren, desto geringer wurde die Wahrscheinlichkeit, dass einer anhielt. Weil sich dann jeder denkt, also der vorne fährt, denkt halt, ja, ich habe es nicht so richtig gesehen und hinter mir ist ja noch einer, der wird ja dann bestimmt anhalten. Und der Hintenfahrende sieht halt den vorher vorbeifahren und denkt sich im Prinzip genau das Gleiche. Oder wenn der schon nicht angehalten hat, warum soll ich denn jetzt anhalten? Und hinter mir ist ja im Zweifel noch einer. Und das ist halt auch ein Fakt, der gerade bei Whistleblowing eine ganz entscheidende Rolle spielt, weil es ja oft Situationen sind, in der doch eine Handvoll Leute zumindest mitkriegt, was läuft. Und da im Prinzip niemand den Mumm hat oder es einfach auch nicht vorgesehen ist, wenn man diese psychologischen Erkenntnisse dann nimmt, dass ein Einzelner dann halt aufsteht und sagt, hier, so nicht. Und genauso, das gibt es ja auch in der Zivilcourage-Forschung, dass man sagt, du sollst gar nicht unbedingt jetzt direkt auf den Täter zugehen, versuch zunächst mal die anderen Umstehenden anzusprechen und deren Unterstützung zu erreichen und die direkt anzusprechen und nicht nur zu sagen, es müsste jemand helfen, sondern du in dem roten Anorak, hilf mir bitte. Und so ähnlich ist das halt auch und ist auch eine Strategie, um Whistleblowing die Chancen zu vergrößern, dass es erfolgreich ist, indem man es halt nicht alleine macht, sondern versucht halt, da Leute einzubinden, wobei das natürlich auch immer wieder ein Risiko ist, weil in dem Moment, wo ich diesen Versuch mache, oute ich mich ja in gewisser Weise auch wieder. Und wenn der auf der anderen Seite steht oder von der anderen Seite gekauft werden kann, habe ich da halt auch wieder ein Problem. Ja, und was auch interessant ist, ist der letzte Punkt halt, für Organisationen ist Fehlverhalten eigentlich keine Bedrohung. Also wenn ein einzelnes Teilchen nicht funktioniert, dann wird es halt ausgetauscht. Die größte Bedrohung für jede Organisation ist aber der Angriff auf die Organisation selbst, indem sie in Frage gestellt wird. Also das, was Whistleblower machen, zu sagen, hier, das funktioniert nicht richtig und ihr müsst das ändern. Du, Organisation, musst das ändern. Das ist im Prinzip das, was das Schlimmste ist, was einer Organisation passieren kann. Und wie sie darauf reagiert, ist auch ziemlich typisch. He must be isolated or severely punished to discourage imitation. Also derjenige, der das macht, muss bestraft werden, und zwar sichtbar bestraft werden, um andere davon abzuhalten, es auch zu tun. Denn wo kämen wir denn dahin?
Aber dieser Druck passiert ja eigentlich ständig. Ich meine, allein die Frage, wer kennt hier WikiLeaks? Ich bin mir nicht sicher, wie viele Leute einfach dann gesagt haben, wir kennen es. Allein auf der Tatsache, dass es alle andere wissen und dass es natürlich hier auch in den Kreisen irgendwie zu dem Ding gehört, WikiLeaks zu kennen. Das ist natürlich, denke ich, schon so. Also es haben sicher ein paar gesagt, die kennen WikiLeaks. Ich meine, mir geht es ja ab und zu auch so. Und ich meine, gerade die Schule ist natürlich auch eigentlich eine Organisation, die wahnsinnig genau das Gegenteil fördert. Ich meine, in der Schule wird teilweise wirklich ein enormer Druck gemacht. Ich wurde von der ersten Klasse bis zur vierten Klasse schrecklich gemobbt. Das war relativ unschön. Und die nächsten Jahre ging es dann aber im Gymnasium auch so weiter, dass auch von Seiten der Lehrer irgendwie Druck kommt. Man soll doch jetzt beim Sommerfest irgendwie sich den ganzen Tag hinstellen und irgendein Zeug backen oder so, sonst gehört man nicht mehr dazu. Also ich fand es teilweise wirklich Wahnsinn, was da vor sich geht, auch in der Schule selber. Also ich bin leider noch Schüler, deswegen kenne ich das so ein bisschen.
Ja, ganz genau. Also deswegen wäre es halt auch wichtig, das in der Schule schon mal zu thematisieren. Ich fände es toll, dass sie so ein Experiment mit euch gemacht hat, weil es eigentlich da halt noch mal viel besser zu begreifen ist, als durch bloßes Reden und Vorträge. Da gibt es auch aus den Niederlanden Studien, wo er das mit einem Erstsemesterjahrgang gemacht hat, wo er auch gesagt hat, hier, wir schreiben jetzt mal über irgendein Thema, was mit dem eigentlichen Studium gar nichts zu tun hatte. Und die meisten haben dann halt was geschrieben und es abgedacht. Noch mehr Anregungen, Bemerkungen, Kritik? Ja, da sind ein paar Whistleblower. Das eine, Europa, kennt ihn jemand? Das ist Paul van Beutenen, das ist einer meiner Kollegen bei der EU-Kommission, hat 1999 oder 1998 darauf hingewiesen, dass insbesondere die französische Kommissarin Edith Cresson da Vetternwirtschaft betrieben hat und dass eigentlich von den anderen Leuten, die da einschreiten mussten, keiner eingeschritten hat. Und das führte dann 1999 zum Rücktritt der Kommission unter Jacques Santer. Er wurde dann später, 2004 bis 2009, Europaabgeordneter, arbeitet aber mittlerweile wieder in der Kommission und ist auch, glaube ich, ziemlich frustriert. Also er wurde dann zwischendurch mal suspendiert und naja, gut. Das andere ist das Time Magazine. Die haben jedes Jahr eine Rubrik am Ende des Jahres, Person of the Year. Letztes Jahr oder vorletztes Jahr war es, glaube ich, Obama. War auch schon mal der Computer, aber das ist auch schon ganz lange her. Aber im Jahr 2002 waren es drei Frauen. Drei Whistleblowerinnen, die eine Sharon Watkins bei Enron, das war ein großer amerikanischer Energiekonzern, der innerhalb von ein paar Wochen Konkurs machen musste, weil halt Bilanzmanipulationen aufgefallen sind, das ähnliche mit der Cynthia Cooper bei WorldCom, und die dritte in der Mitte ist Colleen Rowley vom FBI, da ging es um 9/11 Geschichten, dass halt vorher schon Hinweise da waren und solche Dinge. In Deutschland gibt es eigentlich kaum öffentlich bekannte Whistleblower. Oder kennt jemand von euch vielleicht jemanden? Ich glaube, die Frage würde in den USA auch anders beantwortet. Also jenseits der drei gibt es halt auch zum Beispiel Deep Throat, der den Watergate-Skandal aufgebracht hat, oder Daniel Ellsberg mit den Pentagon-Papieren. Aber in Deutschland in der Tat, es gibt auch welche, aber sie sind halt im Prinzip nicht präsent in der Öffentlichkeit oder in der öffentlichen Wahrnehmung. Und das wollen wir halt auch ein bisschen ändern und gucken, dass das ganze Thema in Deutschland auch bekannter wird. Das ist so eine Eingruppierung, in welchen Situationen Whistleblowing stattfinden kann. Letztlich läuft es im Prinzip auf zwei, drei Sachen raus. Das eine ist halt Aufdeckung von Gesetzesverstößen, Straftaten. Wir sind halt ziemlich durchreguliert, sodass also vieles einfach zugleich auch immer einen Gesetzesverstoß darstellt. Und das Letzte ist Risikoeinschätzung. Also wenn es gerade im Forschungsbereich um Risiken geht und man halt nicht weiß, ist da wirklich eine Gefahr da, sich so zu verhalten, dass man im Prinzip nachhaltig ist oder halt Folgen abschätzen kann. Ja, ich kann auch noch mal eins hochgehen. Konflikte, Einhaltung beruflicher Standards, da geht es ja halt um diese ethischen Fragen, das ist dann der dritte Punkt. Also Ethik, Risikoabschätzung und Gesetze, das sind für mich so die drei Hauptpunkte, unter denen sich die anderen dann auch mehr oder weniger subsumieren lassen. Also es ist irgendetwas halt mit meinen Ethik, mit meinem Gewissen letztlich nicht vereinbar oder auch mit den berufsethischen Standards oder den ethischen Standards, die eine Organisation in ihren Hochglanzbroschüren an sich selber stellt, aber dann im Alltag halt auch nicht lebt. Wenn es gut läuft, hat Whistleblowing eigentlich sowohl für die Organisation, für den Einzelnen, aber auch für Gesellschaft und Staat einen großen Nutzen aus unserer Sicht, weil es für den Einzelnen immer besser ist, wenn er das loswerden kann, was ihm auf den Nägeln brennt. Also den Leuten im Milgram-Experiment, die dann bis zum Schluss gegangen sind, denen ging es ja nicht wirklich gut dabei. Derjenige, der in seinem Betrieb Missstände feststellt, verliert auch irgendwo immer so ein Stück den Glauben an dieses Unternehmen oder an diese Behörde, weil er ja den Widerspruch erkennt zwischen, oder meint zu erkennen, zwischen dem, was gesagt wird und dem, was getan wird, und das so ein bisschen zu einer inneren Kündigung führt. Und insbesondere dann, wenn es sich verfestigt und öfters passiert. Für die Organisation hat es halt auch einen Vorteil, denn das Problem, Organisationen transportieren Informationen letztlich immer durch Hierarchien. Das heißt, der Vorgesetzte transportiert eine Ebene nach oben, die Informationen, die er für wichtig hält, beziehungsweise diejenigen, die er transportieren muss. Aber er wird letztlich immer eine Tendenz haben, die Informationen auch zu filtern, dahingehend, dass die Informationen, die kritisch über ihn sind, für ihn sein könnten, dass die zumindest geschönt werden. Das heißt also, dass selbst eine gutmeinende Unternehmenshierarchie-Spitze letztlich unter Umständen gar nicht weiß, was wirklich abgeht, weil sie halt auch nur gefilterte Informationen bekommen. Sodass für die halt die Einrichtung von Whistleblowing-Kanälen auch eine Möglichkeit wäre, Risiken früher zu erkennen und Dinge gegenzusteuern und diese Ein-Kanal-Reportage-Möglichkeit irgendwo zu überbrücken oder zu ergänzen. Und für den Staat natürlich auch, das meine, habe ich ja eben gesagt in dem Demokratieteil, dass es letztlich darum ankommt, Wissen über Dinge zu haben, die irgendwann mal für die Öffentlichkeit relevant sein können. Und zwar möglichst frühzeitig, um reagieren zu können und nicht immer erst dann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Aber für den Einzelnen ist das Ganze natürlich gar nicht so einfach, weil er hat da halt verschiedene Anforderungen, die an ihn gestellt werden. Er muss auf der einen Seite Geheimnisse wahren, will Verdächtigungen auch vermeiden, falls will loyal sein, muss gucken, dass die ökonomische Basis irgendwo erhalten bleibt. Und auf der anderen Seite will er ja vielleicht auch Missstände abstellen, Risiken hinweisen, das Recht achten und Demokratie und Meinungsfreiheit fördern und ausüben. Aber letztlich ist immer die Frage, was ist der Preis, den er dafür bezahlen muss. Und in Deutschland ist es halt so, dass der Geheimnisschutz letztlich vor der Zugänglichkeit von öffentlichkeitswichtigen Informationen liegt. Also zum Beispiel im Informationsfreiheitsgesetz. In Deutschland ist es so, dass also Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse absolut geschützt sind. Wenn das Unternehmen sagt, das ist unser Betriebs- und Geschäftsgeheimnis, darf der Staat diese Informationen nicht rausgeben. Und es findet auch keine Abwägung mehr mit öffentlichen Interessen statt. Übrigens anders als beim Datenschutz, der die Abwägungsmöglichkeiten offen lässt.
Darf ein Unternehmen sagen, das ist unser Geschäftsgeheimnis, dass wir unsere Chemikalien ins Abwasser lassen? Nee, oder?
Ja, so einfach ist es nicht. So werden sie es ja wahrscheinlich auch nicht formulieren. Aber es ist halt so, und da gibt es meines Erachtens einen klaren Wertungswiderspruch, dass es die Tatsache, dass etwas illegal ist, nicht automatisch dazu führt, dass es nicht mehr dem Schutz eines Betriebs- und Geschäftsgeheimnisses unterliegt. Nein. Also und vor allen Dingen nicht für den Arbeitnehmer. Also der Arbeitnehmer hat eine Loyalitätspflicht. Mal gucken, ob wir das haben. Das ist die Rechtslage. genau. Also im Grundsatz steht erstmal eine Verschwiegenheitspflicht. Und als nächstes muss er das dann intern anzeigen. Und nur wenn diese interne Anzeige erfolglos geblieben ist, dann darf er sich an Behörden wenden. Es sei denn, dass von vornherein klar ist, dass eine interne Anzeige unzumutbar ist. Aber letztlich ist das eine Beurteilung, die am Ende in einem Kündigungsschutzprozess dann durch die Rechtsprechung getroffen wird. Das heißt, es ist absolut unvorhersehbar, ob die sagen wird, ja, in dem Fall durftest du dich direkt an die Behörde wenden, weil es unzumutbar war, und in dem Fall durftest du es nicht. Und die Beweislast liegt letztlich da auch bei dem Arbeitnehmer. Also er muss sagen, warum es in dem Fall nicht zumutbar oder warum die Reaktion der anderen Seite nicht hinreichend war. Und das ist aus unserer Sicht halt eine völlig unbefriedigende Lösung. Insbesondere missachtet das nach unserem Verständnis völlig den Artikel 17 des Grundgesetzes. Das ist das Petitionsrecht, das von vielen ja eigentlich nur als Parlamentspetition immer wieder verstanden wird, das aber eigentlich viel weitergehender ist. Das heißt nämlich, jeder hat das Recht, sich mit Bitten und Beschwerden an öffentliche Stellen, zuständigen öffentlichen Stellen zu wenden. Das umfasst also sowohl Strafanzeigen wie auch Anfragen wegen Verdacht auf Missbrauch, Verstoß gegen irgendwelche Vorschriften bei einer zuständigen Behörde, Datenschutz oder Lebensmittelamt oder weiß der Teufel was. Und das ist eigentlich alles vom Petitionsrecht umfasst. Nimmst du das Mikro gerade?
Das heißt, ich darf Ratzinger anzeigen.
Ja, wenn du einen Grund hast, ihn anzuzeigen und ein Tatbestand dem zugrunde liegt, den du darlegen kannst, klar. Aber das Problem ist halt, wenn du in der Kirche arbeitest, wird die Kirche dann dich deswegen rausschmeißen dürfen. Und ob das jetzt so unbedingt das Geschickte dann ist, weiß ich nicht. Also jedenfalls wird das nicht durchgezogen. Also wir haben jetzt zum Beispiel im Beamtenstatusgesetz eine Regelung, die zum ersten Mal die Verschwiegenheitspflicht der Beamten durchbrochen hat. Also es war bis jetzt so, dass die Beamten einer Verschwiegenheitspflicht unterliegen und dienstliche Vorgänge überhaupt nicht nach außen tragen durften. Das heißt, theoretisch durften sie auch keine Strafanzeigen machen. Das ist jetzt geändert. Es gilt aber nur hinsichtlich eines durch Tatsachen begründeten Verdachts einer Korruptionsstraftat nach den Paragraphen 331 bis 337 Strafgesetzbuch. Das heißt also im April 2009 in Kraft. Aber halt nur für diesen kleinen Ausschnitt von Straftaten und auch nur deswegen, weil diese Regelung letztlich eine Umsetzung der UNCAC, also der United Nations Convention Against Corruption, also der UN-Antikorruptionskonvention ist, die halt die Staaten dazu verpflichtet, sowas zu machen. Und wir sind halt nur das absolute Minimum an Umsetzungsvorschrift, die Deutschland gemacht hat. Und es ist letztlich nicht einzusehen, warum jemand, der halt andere auf andere Straftaten, was weiß ich, Umwelt, Betrug oder sonstiges, immer noch kein Recht hat, eine Strafanzeige zu machen als Beamter. Und im privaten Bereich ist es letztlich nicht viel anders. Aber ich mache jetzt mal Schluss an der Stelle und würde einfach nochmal in die Runde geben, ob noch Fragen da sind oder ob bestimmte Sachen einfach ihr noch wissen wollt oder Anmerkungen. Ja. Nimmst du das Mikro?
Es hört sich ja so an, wenn man da tatsächlich mal irgendwann was erzählen möchte, dass man sich da erstmal ein bisschen schlau machen sollte über die Rechtslage. Also ich hätte jetzt also nicht gedacht, dass es, wenn ich über eine Straftat informiere, dass ich dafür belangt werden könnte, strafrechtlich, weil ich als Geheimnisverrat mache. Das finde ich schon spannend, also recht juristisch. Gibt es denn irgendwo Quellen, wo man sich da offiziell informieren kann oder wo man beraten wird für solche Sachen? Also macht ihr sowas zum Beispiel?
Wir versuchen das zu machen, wobei wir halt ein ganz kleiner Verein sind im Moment noch mit unter 60 Mitgliedern, nur ehrenamtlich. Das heißt, wir stoßen da auch ziemlich schnell an unsere Grenzen und oft ist die Problematik halt auch sehr komplex. Aber grundsätzlich machen wir sowas, ja. Wobei es mit belangt heißt nicht unbedingt strafrechtlich belangt. Es kommt immer darauf an. Also strafrechtlich sind nur bestimmte Geheimnisse geschützt, keineswegs alle. Aber die zivilrechtliche Sanktionsmöglichkeit im Arbeitsverhältnis ist halt letztlich ja auch vielleicht noch die viel schwerere Waffe.
Inwiefern ist es da möglich, mit den Gewerkschaften zusammenzuarbeiten?
Ja, Gewerkschaften ist ein schönes Thema. Wir werden nicht wirklich wahrgenommen bisher von den Gewerkschaften. Also es gab 2008 einen Gesetzesvorschlag, dieser 612a, den habe ich hier auch noch irgendwo. Und da gab es auch was war das? Gab es auch eine Stellungnahme von den Gewerkschaften, dass sie im Prinzip sowas befürworten würden. Aber wenn man sich das durchliest, schreibt das im Prinzip nur die jetzige Rechtslage fest, mehr oder weniger. Also es gibt ein bisschen eine Erweiterung, aber nicht wirklich. Und also wir wollen ein klares Wahlrecht des Whistleblowers, ob er sich an eine öffentliche Stelle wendet oder es intern macht. Denn das würde dazu führen, dass die Unternehmen oder diejenigen, die interne Whistleblowing-Systeme machen, die wir grundsätzlich für gut heißen, das quasi so ausrichten müssen, dass es dem Whistleblower entgegenkommt, weil der nämlich ansonsten die Möglichkeit hat, nach draußen zu gehen. Während ansonsten diese, so eine Rechtslage halt dazu führt, dass sie eine Alibi-Funktion aufbauen müssen und dass der Whistleblower gearscht ist, wenn er diesem Alibi nicht Genüge tut. Und das andere Problem bei den Gewerkschaften ist, die Gewerkschaften begreifen sich halt als Massenorganisationen und als Organisationen, die diese Gesamtheit der Arbeitnehmerinteressen vertreten wollen. Und wie ich da auch aus diesen psychologischen Beispielen versucht habe, deutlich zu machen, ist der Whistleblower halt oft dieser, was Milgram Lone Defector nennt, also der einsame Wolf, der halt dagegen aufschreit. Und den Gewerkschaften ist es, wenn die Arbeitsplätze gesichert werden, oder sagen wir mal den vielen Betriebsräten, ist es, wenn die Arbeitsplätze gesichert werden und der gute Ruf des Unternehmens gewahrt wird, ist das im Zweifel wichtiger, als die Einhaltung wirklich öffentlicher Interessen und darauf zu achten. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Betriebsrat einer Bank diese Frage, wird im Kundeninteresse beraten oder im Geschäftsinteresse, das wirklich energisch thematisiert. Und wir werden bisher auch von den Gewerkschaften nicht wirklich als Ansprechpartner ernst genommen.
Um da nochmal anzuknüpfen, was fordert ihr denn jetzt über beispielsweise diese Option intern oder extern, insbesondere auch beispielsweise, um sicherzustellen, dass auch so subtile Sanktionen, wo nicht wirklich eine Kausalität nachweisbar ist, dass auch das nicht stattfindet. Denn das ist ja wirklich eine sehr ernstzunehmende Gefahr auch für den Whistleblower, der dann in dem Unternehmen nie mehr so richtig glücklich wird.
Ja, dagegen kannst du letztlich natürlich nicht viel machen, ne? Also da ist halt wirklich auch dieses kulturelle Element, in die Schulen gehen, Beispiele öffentlich machen, das Thema thematisieren und einfach einen Bewusstseinswandel herbeiführen. Ich denke, das ist letztlich eine viel effizientere Methode an der Stelle. Aber wir wollen halt auch, dass der Staat sich klar auf eine Seite stellt. Und im Moment steht er klar auf der Seite. Er steht auf der Seite, Geheimnisse bewahren und Whistleblower bestrafen oder deren Bestrafung ermöglichen. Und wir wollen halt, dass er auf die andere Seite kommt. Wir haben auf unserer Webseite so 10 Punkte. Da gehört auch also Petitionsrecht dazu, Recht der Information der Öffentlichkeit, als Auffangmöglichkeit ein ganz wichtiger Punkt, was auch in deine Richtung geht, Beweislastumkehrregeln. Also wenn eine Kündigung da, wenn ordnungsgemäßes Whistleblowing da war und es danach zu einer Benachteiligung kam, die andere Seite beweisen muss, dass die Benachteiligung nicht aufgrund des Whistleblowings basiert. Und das gibt es auch in den USA schon. Also das wäre auch ein Punkt in die Richtung. Und natürlich auch Mobbing als solches mal thematisieren. Ich meine, es gibt eine Studie aus 2002 von der Bundesregierung bezahlt, riesengroß, Mobbing-Studie. Da wurden die Betroffenen gefragt, was ist die Ursache für Mobbing? Und 60% über 60% der Betroffenen haben gesagt, weil ich Kritik im Unternehmen geäußert habe. Ja, und da sind wir genau beim Thema Whistleblower. Noch Fragen? Sonst müssen wir auch langsam zum Ende kommen. Dann danke ich euch ganz herzlich. Und lade euch ein, einfach mal auf der Seite whistleblower-netzwerk.de vorbeizuschauen. Da gibt es noch ziemlich viel mehr Informationen. Ja, so ähnliche Folien jedenfalls auch. Ja. Sonst schreibt mir eine E-Mail, wenn ihr noch was haben wollt.